Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Bench. Ich bin Svinny und wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe wieder meinen Partner bei mir. Gute Patrick.
Gute!
Wie geht's dir, Patrick?
Ja, ein bisschen. Ja, mir geht's gut soweit, aber noch ein bisschen aufgeregt von gestern, gell?
Ja.
Was heißt es in Frankfurt? Playoffs!
Playoffs, Baby!
Ja, aber da können wir gleich nochmal drüber reden, über den Tag von gestern, denn wir beide sind nicht alleine.
Richtig.
Wen haben wir denn an der anderen Leitungslinie? Erzähl doch mal.
Wir haben heute den Dennis Schulz bei uns. Gute Dennis!
Gute zu Sweeney Patrick, schön, dass ich bei euch sein darf.
Immer gerne, herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns sehr. Wer denn Dennis Schulz vom Namen her nicht kennt, ja, so wie vorher mein lieber Kollege Sweeney, denn Sweeney ist ein bisschen später eingestiegen. Dennis Schulz kennt man noch aus dem Löwentor. Dennis, stell dich doch mal vor, wenn ich vielleicht dich kennen sollte.
Ja, tatsächlich, ich habe 2010, war das 2010 oder könnte auch 11 gewesen sein, als Torwart in der Oberligamannschaft gespielt für Frankfurt. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga haben wir Oberliga gespielt und daher, also da waren so meine ersten Schritte in Frankfurt tatsächlich und es war für mich auch sehr spektakulär, weil ich damals der Jüngste in der Mannschaft war, gerade 18 geworden und habe dann ein sehr großes Spiel gehabt gegen die Kassel Huskies, weil sich da mein Torwartkollege Boris Ackers verletzt hatte und das war dann so ein bisschen in den Schlagzeilen so als super junger Torwart in so einem Derby und habe mich geprägt und daher bin ich in Frankfurt ganz gut verwurzelt sportlich und mittlerweile spiele ich nicht mehr aktiv, aber ich bin trotzdem noch im Eishockey-Business tätig und zwar als Kommentator für Magenta Sport und Servus TV, also für Eishockey, genau.
Das hört sich alles nach einer sehr spannenden Laufbahn an, ja, aber ins Detail gehen wir, glaube ich, gleich nochmal richtig. Vorher wollen wir nochmal kurz zurückspringen auf gestern, Sweeney.
Ja.
Wie hast du das Ganze erlebt? Also ich bin immer noch am Zittern, ja, meine Arme tun weh vom Trommeln.
Also, es hätte ja spannender nicht sein können. Also wirklich, das war ja mal wieder die berüchtigte 10 Jahre Altern innerhalb von einer Viertelstunde. Weil immer wieder der Ausgleich und parallel über Flescore geschaut, was machen die anderen und da auch Overtime und Penalty schießen. Ja, also es war sehr, sehr emotional tatsächlich. Also ich war danach auch noch sehr lange aufgewühlt und bis ich dann wirklich mit dem Puls unten war und im Bett war, das hat dann wirklich gedauert.
Wie gesagt, ich habe immer noch dicke Arme durch das ganze Rumtrommeln, das Rumschreien, das Anfeuern, die Nerven blank nach, bei diesen vielen Toren, das Hin und Her. Aber das lieben wir ja so an unserem Sport im Eishockey, dass es spannender nicht sein kann. Wie sieht das denn Dennis? War gestern auch mit in Frankfurt und durfte das Ganze kommentieren. Wie sah die Sicht?
Ja, das war natürlich ganz genauso. Ich kann es nur so wiedergeben. Meine Stimme ist immer noch total angekratzt von gestern, weil es dann auch irgendwann so laut war, im Fernsehen zu sprechen gegen diese Stimmung, die dann auf einmal war. Und es war natürlich auch der komplette Wahnsinn, dass dieses Parallelspiel Berlin auch so eng war. Und bei mir war es genauso wie bei dir, Sweeney. Bin gestern nicht runtergekommen, gestern Abend. Also es war wirklich schwierig. Ich habe mir sogar abends nochmal die Konferenz angeguckt, um zu schauen, wie es in der Konferenz dann ausgesehen hat, das Spiel. Das war wirklich, also dieser ganze Spieltag war, das war wirklich eine Sensation.
Ja, auf jeden Fall spannend bis in die letzte Minute.
Total.
Dann war schön. Vor allem auch nach 12 Jahren Abstinenz aus der DEL, jetzt direkt Playoff zu spielen, ja, das ist einfach schön. Anders da kann ich es, glaube ich, gar nicht beschreiben gerade. Auf jeden Fall wartet jetzt die DEG, morgen geht's los. Schauen wir uns an.
Bist du positiv gestimmt darauf?
Also ich habe einen Kollegen, der ist DEG-Fan, der macht momentan eine Weltreise, der hockt gerade in Melbourne. Das war ein Kuss an den Flo. Der hat gesagt, bei uns ist die Luft raus, ihr gewinnt. Was da dran ist, das sehen wir dann. Aber
ja, wir haben ja gerade einen Experten hier. Was meinst du denn?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube schon, dass es machbar ist tatsächlich. Ich glaube, dass Köln möglicherweise etwas kniffliger gewesen wäre, weil Köln hat eine brutale Mannschaft. Wenn die noch ihren eigenen Slot irgendwie dicht kriegen, dann kann es für die ganz weit gehen, meine persönliche Meinung. DEG hat Ups und Downs in der ganzen Saison. Die sind halt sehr abhängig von ihrem Torwart, von Henrik Haukeland. Wenn der produziert, dann wird es schwierig. Wenn der mal einen Durchhänger hat, dann ist es möglich. Es ist eine kurze Serie, Best of Three. Da kann schon viel passieren in kürzester Zeit. Ja.
Ich bin auch der Meinung, das kann eine enge Kiste werden.
Ich bin auch gespannt, ob vielleicht nochmal Dominik Bock zurück aufs Eis kommt.
Ich habe gedacht, er kommt gestern zurück. Ganz ehrlich, ich habe das wirklich ganz fest gedacht, weil bei Frankfurt ging es ja gestern um alles so und ich dachte, da werden alle Register gezogen und ich dachte noch so, ja okay, wenn es dem Dominik Bock halbwegs gut geht, wenn das halbwegs machbar ist, dann wird der gestern spielen, aber dementsprechend ist er scheinbar noch nicht so weit. Ja.
Ich weiß halt auch nicht, ich weiß ja, wie das läuft, aber vielleicht mit dem NHL-Vertrag im Hintergrund noch, ich meine, die haben da ja ihre Nase auch noch mit drin, aber
ja gut, vielleicht ist es ja auch aus medizinischer Sicht noch nicht so weit, dass er von den Ärzten noch keine Freigabe hat.
Ich sag's immer wieder, wir sind nicht dabei, gell?
Richtig. Wir können wie immer nur mutmaßen.
Ja, dann schauen wir bei uns im Text mal weiter. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Oh, Dennis, wir haben eben schon mal ein bisschen drüber geredet. Eishockey, selber Torhüter gewesen in Frankfurt. Wie schaust du auf diese Zeit so zurück? Was hast du erlebt?
Auf dieses Oberliga in Frankfurt, meinst du?
Ja.
Das war natürlich erstmal eine super positive Zeit für mich, weil ich hatte es gerade schon angerissen, ich war damals super jung, bin aus dem Nachwuchs gekommen und das erste Profispiel war gegen die Kassel Huskies im Derby. Und dann stehst du da als 18-Jähriger vor 7000 Zuschauern und weißt eigentlich nicht, wo oben und unten ist. Und das, was dann passiert ist, war halt so, die Fans haben mich halt getragen. So. Das war halt super geil. Natürlich hatte ich da diesen Nettigkeitsbonus, dass ich da dann der Jüngste war, weißt du, so. Aber im Prinzip haben mir da damals die Fans ganz viel Sicherheit gegeben und auch das Umfeld. Und dementsprechend waren das ja super positive Erinnerungen, die ich an die Zeit habe. Wobei die Saison an sich war schon ein bisschen shaky. Also wir haben nicht so produziert, wie das Umfeld gerne gehabt hätte. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das gar nicht so unüblich ist, wenn du eine komplett neue Mannschaft hast, die dann halt auch einen Moment braucht, um sich zu finden.
Ja, wir sind auch relativ ein paar Jahre in der Oberliga hängen geblieben, ja. Ich glaube, das hat sich, glaube ich, die Fans in Frankfurt auch anders da gewünscht, erstmal vom Kopf her. Aber realistisch gesehen dauert so eine Sache halt auch mal ein bisschen.
Ja, so eine Mannschaft muss immer zusammenwachsen. Und gerade auch die Jahre danach, das war, find ich persönlich jetzt im Rückblick, nicht so geil gemanagt von den Löwen. Ja, jedes Jahr die Mannschaft erneuert, so gefühlt. Mannschaft nicht so produziert, bumm, komplette Mannschaft weg, neue Mannschaft hingestellt, bumm, wieder neue Mannschaft raus. So. Und das war, ich glaube, da hat man sich so nicht so richtig einen Gefallen mitgetan, anstatt halt was wachsen zu lassen. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, verstehe ich. Voll und ganz, ja. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft.
Ja. Gut. Ich meine, du hast ja Eishockey gespielt. Wie kommt man auf die Idee oder wie kommt es generell dazu, seine Schlittschuhe auszuziehen und dann in die Medienwelt in der Medienwelt zu landen? War das schon während dem Eishockey ein Thema oder kam das erst irgendwann später?
Das war eigentlich schon, hat mich schon mehr interessiert eigentlich. Ich habe auch schon früher immer gerne die Übertragung auf Premiere geguckt, damals noch, wo ein Spiel die Woche lief, wenn überhaupt ein Spiel irgendwie.
Marc Hildebrand.
Marc Hildebrand, der ist jetzt bei der Eintracht, ne? Ist der doch Pressechef oder sowas, ja. Marc Hindeler, war der nicht sogar mal Stadionsprecher beim Löwen? Ich meine, der, irgendwas war da, ja, irgendeine Verbindung gibt es da.
Hat eine Verbindung zu den Löwen, aber ich ist selber, weiß ich selber gar nicht, wie das zustande kam. Er hat auch zwischenzeitlich, glaube ich, mal das Löwenradio mitgemacht.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung zu Mark Hennelang. Naja, jedenfalls, genau, das fand ich damals alles spektakulär und ich hatte es schon immer gereizt, dahinter die Kulissen zu schauen und irgendwann, als ich dann gemerkt habe, okay, das mit dem Eishockey spielen, ja, ist zwar auf der einen Seite ganz geil, hast aber auch ein paar Nachteile so, die kurze Vertragslaufzeit, der Verdienst ist nicht so richtig geil. Als Torwart ist es dann auch immer so, okay, du musst mal gucken, schaffst den Durchbruch, also kriegst du irgendwann mal einen 1-Status oder hast halt dieses Glück in dem Moment. Und als ich ja gesehen habe, boah, das ist jetzt alles hier so unsicher, habe ich dann gesagt, ey, dann schauen wir mal, dass man sich auf den Job konzentriert, genau.
Und da ging es direkt, dann war für dich klar, okay, ab in die Medien.
Ja, dann ging es für mich, dann war ab in die Medien angesagt und dann habe ich beim Radio ein Volontariat gemacht, habe dann da erstmal in alle Medienbereiche reingeschnuppert und ja, bin dann da auch erstmal lange beim Radio hängen geblieben und Magenta hatte ich, war immer so, also Eishockey ist mein Steckenpferd und das ist auch super, da brauche ich gar nicht überlegen, da bin ich, also ich sehe die Situation und weiß genau, wie man sich fühlt auf dem Eis. Deswegen war es natürlich schon mal das Ziel, dort auch reinzukommen in diese Sparte. Aber dass es dann auch so funktioniert hat, wie es jetzt halt eben läuft, ja, das ist natürlich einfach top. Ja. Kann man nicht so planen.
Dann nehmen wir uns doch mal, wenn wir schon bei Magenta jetzt sind, auf so einen Tag bei dir mit. Wie läuft dein Tag? Du weißt, du musst nach Berlin, sage ich jetzt einfach mal, oder nach Frankfurt, hast dein Spiel. Wie geht dein Tag los? Wie endet er?
Genau, also es geht erstmal so los, dass ich tatsächlich am Vortag eine Besprechung habe mit unserem TV-Squad. Was machen wir? Welche Themen machen wir? Was ist gerade bei den Mannschaften aktuell? Um es jetzt mal auf gestern zu beziehen. Nee, gestern ist ein doofes Beispiel, weil es der letzte Hauptrundenspieltag war. Also nehmen wir jetzt mal ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Frankfurt hatte lange Probleme mit dem Powerplay über die Saison hinweg. Und dann legst du halt am Vortag erstmal fest, okay, ey, Thema Powerplay läuft bei Frankfurt nicht so, wen schnappen wir uns da zum Interview, macht es Sinn, dass der dann was zu dem Thema sagt und so weiter und so fort. So, also das ist erstmal die Besprechung. Dann am Tag selbst kommst du dann irgendwann ins Stadion, genauso wie die Mannschaft, so 2,5 Stunden vorher, hast dann da auch wieder eine Besprechung, wie alles passiert, wie die Abläufe so sind, wann die Proben sind, Durchlaufproben, Tonchecks und so. Dann werden die Interviews aufgezeichnet vorher, die man vorher festgelegt hat. Und dann hast du noch mal kurz Zeit zum Durchatmen und dann geht die Live-Sendung aber tatsächlich auch los. Und diese, habt ihr mit Sicherheit ja schon mal gesehen, diesen Vorlauf, diesen 15-Minuten-Vorlauf, der ist schon immer recht spannend geplant, weil da ist es wirklich so 30 Sekunden das Thema, 35 Sekunden das, 2 Minuten mal das und so. Und das ist schon herausfordernd auf jeden Fall. Dann das Spiel, ganz normal. Und danach werden noch die Highlights eingesprochen. Die vertone ich dann auch wieder. Und dann sind wir durch. Und dann bist du auch in der Regel, also ich zumindest, dann auch wirklich durch.
Ja, das heißt auch gerade so, es ist zwar, sag ich mal, viel, viel Routine, weil die Abläufe eigentlich ähnlich sind, aber dann, weil der Inhalt komplett anders ist, doch keine Routine.
Genau, so ist es. Im Prinzip hast du dieses Gerüst, was immer gleich ist mit den Abläufen, aber du hast halt jedes Mal andere Themen. Gestern war zum Beispiel auch, wir hatten das Thema aufgeschrieben, dass Dominik Bock möglicherweise spielt. So. Und dann mussten wir uns vorher noch damit auseinandersetzen, okay, der spielt doch nicht, was machen wir stattdessen und so und was passiert, wenn? Speziell gestern war das ja komplett nicht aufzulösen, was passiert eigentlich, wenn Frankfurt jetzt verliert oder wenn die jetzt raus sind, weil dann ist ja dieser ganze erste Grundgerüst erstmal über den Haufen geschmissen, aber das ist dann ja auch die Herausforderung, weil das macht ja auch dann Spaß auf eine Art, genau, ja.
Wie bereitest du dich, also bereitest du dich für die Spiele dann nochmal gesondert vor? Also
total. Es ist natürlich hilfreich, wenn wir zum Beispiel eine Mannschaft haben, wenn ich jetzt Frankfurt habe und die 3 Spiele hintereinander habe, dann weiß ich immer genau, okay, da weiß ich, was los ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie Frankfurt mal 3 Wochen nicht gesehen habe, dann musst du dich neu reinarbeiten, das ist schon herausfordernd, weil da ganz neue Themen aufploppen. Aber ja, also ich bereite mich auf jedes Spiel vor und das auch eigentlich den ganzen Tag lang, den Tag davor sozusagen, lese mich da in die Themen ein, check nochmal, was sonst so im Verein so los ist, spreche nochmal mit dem einen oder anderen aus dem Verein, den man so kennt. Genau, aber wie gesagt, das Herausfordernde ist nicht nur Frankfurt, sondern dass du die ganze Liga im Überblick hast, weil ich habe die Frankfurt-Spiele, das ist also logisch auch standortbedingt, aber ich habe natürlich auch trotzdem, ich bin ja auch, Patrick hat es gerade gesagt, in Berlin dann teilweise, ne? Und da ist es schon herausfordernd, die ganze Liga als Großes und ein Ganzes im Blick zu haben.
Muss ja manchmal punktuell noch verschiedene Spieler auf dem Schirm haben, ja, aus irgendwelchen Gründen. Das finde ich auch immer sehr bemerkenswert, muss ich sagen, wenn man dann irgendwelche Eckdaten herausholt und das dann dazu zum Spiel noch mitkommentiert, ist dann immer echt interessant.
Finde ich tatsächlich auch. Und da bin ich bei weitem nicht der beste Kollege. Es gibt ein, zwei Kollegen von uns, die haben so ein Know-how über den Spieler an sich, über die Jungs, die da auf dem Eis rumlaufen. Die haben, was weiß ich, in welchem Jahr irgendeine Medaille gewonnen und in dem und dem Jahr haben sie mit dem und dem zusammengespielt. Also das ist auf jeden Fall nicht
Ja.
meine Stärke. Ich komme halt so über das On-Ice, weil ich es halt gespielt habe. So. Ich weiß, was dort passiert, aber diese Stats sind teilweise richtig krass. Also da verneige ich mich auch vor.
Jetzt hast du ja auch um dich drumherum ein ganz großes Team. Ja, aber meistens, also so habe ich das jetzt in meiner, als ich geschaut habe, hast du dich meistens alleine kommentiert, ja. Hast du gerne auch jemand bei dir noch, so als Co-Kommentator, Experte neben dir sitzen, oder bist du lieber alleine unterwegs, so am Mikrofon?
Ja, also grundsätzlich bin ich auf jeden Fall, habe ich gerne einen Co-Kommentator bei mir, speziell die Co-Kommentatoren, die wir haben mit Kai Hospelt oder Sven Felski oder Christoph Ullmann oder Ronja Jeneke. Da sind wir echt qualitativ sehr gut besetzt und es ist halt einfach nochmal ein krasser Input, die halt einfach nochmal eine Expertise mit reinbringen aufgrund ihrer langen Karriere. So, das ist super und natürlich macht das Ganze auch ein bisschen mehr Entertaining, wenn du mit denen mal rumflapsen kannst während dem Spiel, weil dann ist es halt eher ein Gespräch. So, wenn ich alleine kommentiere, ist es halt, ich kommentiere sozusagen ins Leere raus. Klar, das ist auch cool, das funktioniert natürlich auch, aber das mit Experten nebenbei, Co-Kommentator, macht schon mehr Spaß. Aber du sagtest jetzt gerade ganz alleine, so ist es auch nicht richtig, weil ich bin zwar der on air ist, aber ich habe noch ganz viele Leute drumherum, mit denen ich auch auf dem Ohr vernetzt bin. Also ich höre die dann auch immer und die sagen mir dann irgendwas zu irgendwelchen Situationen oder geben mir dann auch mal eine Statistik aufs Ohr, die ich dann direkt rausfeuern kann. Carter Rowney hat eben die meiste Eiszeit heute so und das auch in der ganzen Liga, wenn du es aufs große Ganze siehst. Das sind so Sachen, die dann auch passieren hintenrum, die man als Zuschauer aber gar nicht mitkriegt.
Ja, deswegen sagte ich ja, es ist ein ganz großes Team dahinter. Aber es ist interessant auch mal zu hören, so was da noch alles im Background rumwuselt. Ja, also ist schon stark, muss ich sagen. Interessiert mich wirklich sehr, ja.
Ja, gerade gestern, um das nochmal dahin zu klappen. Warte mal, ich muss jetzt immer kurz rumlaufen, weil ich muss mein Ladegerät holen. Aber stört euch hoffentlich nicht. Gestern war es natürlich ganz spektakulär, weil am Ende die Situation, diese durch das Berlin-Spiel, die Tabellensituation, die war total verwirrt. Du hast ja komplett den Überblick verloren, was eigentlich gerade passiert. Also wer ist denn jetzt nun eigentlich vorne? Wo ist denn, wo sind denn jetzt die Löwen? Sind die jetzt auf 9, 11? Was passiert eigentlich, wenn Berlin jetzt noch ein Tor schießt und so? Und diesen Überblick kannst du in dem Moment als Kommentator oder als Moderator gar nicht so richtig haben. Und da war es halt so, dass wir in dem Moment dann auch ganz viele Leute im Hintergrund hatten, die das einfach die ganze Zeit für mich so häppchenweise serviert haben. Weißt du, die haben mir dann gesagt, ey, pass mal auf, Berlin ist jetzt das und das und wenn jetzt das und das passiert und Frankfurt kriegt jetzt noch ein Tor, dann ist jetzt Frankfurt wieder raus und so. Und ja, deswegen ist dieses Team im Hintergrund halt oberwichtig und es ist auch echt groß. Alleine im Ü-Wagen sitzen da, keine Ahnung, warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen, so fünf, sechs Leute und dann ist halt noch drumrum auch noch einiges los. Also das ist schon echt wichtig und unverzichtbar.
Was macht deiner Meinung nach einen guten Kommentator aus, beziehungsweise einen guten Eishockey-Experten?
Oh, Das ist eine sehr gute Frage. Tja, dass er dich unterhält, dass er dir ab und zu mal ein Lachen auf die Lippen zaubert und dir gleichzeitig guten Input zum Spiel gibt. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr unkonkret formuliert. aber ich habe es gerade schon angerissen. Ich finde, es gibt zwei Arten von Kommentatoren und Moderatoren. Es gibt die einen, die in diesem Spiel drin sind, dieses Gelebte oder auf dem Eis standen. Und es gibt die Kollegen, die halt eben nicht aktiv auf dem Eis standen, aber dafür über das Know-how kommen, also über die Zahlen und Fakten und so. Und ehrlich gesagt, was einen guten ausmacht, da hat jeder, glaube ich, seine eigenen Vorlieben. Also ich finde es zum Beispiel geil, wenn du ein lockerer Kommentator bist, der immer mal einen Gag macht, trotzdem sich aber auch immer mal zurückhält, der lieber einmal zu viel die Klappe hält, als das ganze Spiel durchquasselt so und auch mal die Stimmung mitnimmt aus dem Stadion. Das finde ich gut. Aber keine Ahnung, was sagt ihr denn? Was findet ihr denn, was für euch ein guter Kommentator braucht?
Jetzt, ich würde sagen, für mich persönlich halt auch eine gute Mischung tatsächlich, weil es gibt, so wie du ja sagst, teilweise auch einfach mal Momente, wo man auch in dem Spielgeschehen so drin ist, wo man sich manchmal einfach denkt, oh Mensch, halt doch mal kurz die Klappe. Ja, dass man das auch mal ein bisschen, ja, jetzt nicht so böse, aber du weißt, was ich meine. Dass du halt einfach manchmal so tief drin bist, dass das einfach manchmal störend ist. Dass man da die Balance findet, um zu sagen, okay, man muss ja auch etwas zu dem Spiel sagen, aber auch die Balance findet, auch mal das Spiel laufen zu lassen, um die Eindrücke aufzufangen.
Ich glaube auch, bei einem und anderen kommt es vielleicht über die Jahre, die schon länger dabei sind. Weiß nicht, nehmen wir beispielsweise mal Bastian Schwele, ja, der dann auch mal was erzählen kann von, weiß nicht, 12 Jahren, 20 Jahren, was passiert ist, und dann kommen die Löwen jetzt zum Beispiel, wenn man unser Beispiel nimmt und hat dann auch die Eckdaten aus irgendwelchen Spielen da. Ist schon immer, das nimmt einen auch richtig schön mit am Fernseher, aber sagen wir mal ehrlich, so viel bekommen wir davon gar nicht mit, weil wir immer im Stadion sind. Yes, Fini.
Richtig.
Ja, zu Recht, ja. Aber gut, auswärts, fahrt ihr auch immer auswärts mit, das ist die Frage.
Nicht immer. Also
immer öfter.
Wenn es passt, ja, ansonsten nicht.
Also die Auswärtsspiele gucken wir dann doch schon.
Ja.
Sweeney.
Ja.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Doch, da sind wir. Aber da merkt man, wir haben hinten jetzt heute auch einen Profi dabei, der auch im Podcast, ich denke, so Podcast-Wesen gut dabei ist. After Hour Eierbacke. Ja, bin ich da richtig informiert? Ja,
richtig.
Der Podcast für die Wetterau. Was geht's da?
Oh Gott. Ja, das ist jetzt aus Frankfurter Sicht natürlich schwierig, weil ich komme ja, das muss ich mich ja für entschuldigen, jetzt tatsächlich aus der Wetterau, und zwar fast neben Bad Nauheim. So, das verbotene Land. Und genau, bei uns in dem Podcast, den ich da gegründet habe, da sprechen wir einfach über ja, regionale Themen aus der Wetterau und etwas darüber hinaus. Wie ihr ja wisst, wird hier der Raum, ihr nennt es ja gerne Rübenbauer, Rübenbauer, Hockeybauer, kommt ja nicht von ungefähr, das ist ja alles sehr ländlich und genau darauf beziehen wir uns. Also irgendwie ist es ja schon geil, auf dem Land zu wohnen, hier Traktor und den ganzen Kram, und
kenn ich.
So ist der Podcast auch aufgebaut, ja. Huch.
Da.
Seid ihr noch da? Ah ja, jetzt ist es wieder. Genau, also wir sprechen da über aktuelle Themen bei uns aus der Region. Hat nichts mit Eishockey zu tun.
Das heißt auch ein bisschen politisch oder einfach nur?
Nee, das ist da einfach ein bunter Podcast. War ja, was heißt nee? Also wir nehmen die politischen Themen schon auf.
Bürgermeisterwahl
war zum Beispiel, ja, Bürgermeisterwahlen oder wenn jetzt der Landrat gewählt wird oder keine Ahnung, was da so passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt einen krassen Deep Talk drüber machen, weil das ist jetzt, wenn man es jetzt runterklappt auf Magenta, das könnte ich auch gar nicht, weil dazu fehlt mir das nötige Know-how. So, da hast du wieder die Parallele, wenn du so willst, dass du halt dann im Eishockey das machst, ja, wo wir dich sozusagen aufgewachsen bin.
So, Das heißt, du arbeitest ja als Kommentator, hast zwischendurch noch deinen Podcast. Was machst du denn da dazwischen in deiner Freizeit? Oder
Schlafen.
das heißt, 4 Tage mit geschlafen, dann wird's Wochenende gearbeitet und 4 Tage wieder schlafen.
Und das Shoppen nicht vergessen.
Ja, shoppen zwischendurch nicht vergessen. Ja, würde ich lügen, wenn das nicht auch mal passieren wird. Nee, ey, ganz ehrlich, also das ist ja, das reicht. Tatsächlich, unser Podcast ist mittlerweile so groß, man sagt es so nebenbei, ja, machst du einen After-Hour, ja, aber machst du einen Podcast? Aber das ist, wir gehen im Sommer auf Live-Tour. Wir haben eine Band mittlerweile, die das Ganze mitbegleitet. Das ist schon richtig heftig geworden. Und dementsprechend vertreibe ich mir im Sommer mit dem Podcast die Zeit und im Winter ist der Fokus dann auf der Hockey-Season. Aber ja, das ist es. Wir haben sogar, wenn man es jetzt noch übertreiben will, wir haben sogar Mode mittlerweile, die wir für die Wetterau machen. Da steht Wetterau groß vorne drauf. Ist das nicht brillant?
Sweeney, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Merkst du das? Also.
Hey, ich sag mal so, die ganzen bedruckten Frankfurt-Sachen gibt es ja auch.
Ja, eben. Ja. Wie
Kommt
gesagt, die
aber
stehen
nicht von
auch immer noch
uns.
ein bisschen hinter. Dauert immer ein bisschen länger, bis es da ankommt.
Richtig.
So. Also irgendwann gibt es auch Merch von uns, aber ich glaube, dafür können wir noch mal ein bisschen was schrubben hier, ja.
Ja.
So, Dennis, du weißt ja selber, was ein Weg die Löwen gegangen sind, vor allem auch die Fans in den letzten Jahren. Nach 12 Jahren wieder in der DEL. Wie schaust du jetzt ein bisschen zurück auf die Saison, was du von den Löwen gesehen hast? Also aus unserer Sicht ist natürlich klasse, super, alles super.
Ist es so?
Aber
Aus Fansicht ist alles
ja.
super? Ja?
Es hätte gestern auch vorbei sein können und wäre okay gewesen, das alles erstmal wieder zu erleben nach 12 Jahren. Ich bin noch einer, der hat doch die Frankfurt Lions noch spielen sehen. Sweeney nicht.
Nein.
Geil. Ich habe noch eine Stockhand irgendwo als kleiner Bub. Da hat Ian Gordon drauf unterschrieben. Die habe ich noch irgendwo. Ich weiß
Ich
nur nicht
habe
so genau wo.
drüben einen Schläger und ein Trikot von ihm.
Ah, liebe ich.
Ja. Aber ich glaube, der Schläger ist aus seiner Ingolstadt-Zeit noch. Das war dann
Ah.
die Saison nach den Lions, wo er gespielt hat.
Übrigens, lustige Geschichte. Ich hatte ja auch die Nummer 34 bei Frankfurt, also wie Ian Gordon, sozusagen die Legende. Und ich hatte die 34 nicht wegen Ian Gordon, sondern einfach, weil ich die ja schon immer im Nachwuchs hatte. Da bin ich nach Frankfurt gekommen damals. Und dann habe ich auch meine 34 wieder genommen, ohne, also ich wusste, dass der Ian Gordon die hatte, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend, so, ne? Und dann war Ralf Neis unser Betreuer in dem Jahr. Und da hat er irgendwann mal Ian Gordon eine WhatsApp geschickt mit einem Bild von mir und meinem Trikot mit der 34 drauf. Ich weiß nicht mehr genau, wie er reagiert hat. Auf jeden Fall stand ziemlich viel Fakt dabei. In der Nacht, das fand er nicht so geil, dass er seine Nummer dann irgendjemand hatte. Ja.
So. Aber es war schon eine tolle Saison jetzt. Also abschließend, egal was jetzt da noch kommt, ob das jetzt in der Playoffs-Runde vorbei ist oder nicht, wir sind, glaube alle ja, stolz, wieder da zu sein, oder, Sweeney?
Definitiv. Also was die Jungs da, also persönliche Meinung, was die Jungs da die Saison über geleistet haben, ist schon sehr, sehr stark, weil das Hauptziel für diese Saison war ja sowieso Klassenerhalt und alles, was jetzt kommt, ist Bonus.
Ja, ich finde, das ist natürlich auch erstmal großartig. Ey, das war so wichtig, dass Frankfurt wieder oben mit dabei ist, alleine wegen diesem Umfeld, das Stadion, die Stimmung, die ganze. Also Frankfurt ist einfach ein DEL-Standort, und zwar mit allem, was dazugehört. Das war erst schon mal das Wichtige. Die Saison über fand ich am Anfang grandios. Dann habe ich mir kurz ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich nicht verstanden habe, wie man so einbrechen kann.
Stimmt.
Aber ja, jetzt am Ende noch die Kurve gekriegt mit Playoffs. Das war einfach so die Krone nochmal aufgesetzt, das i-Tüpfelchen. Zwischendurch dachte ich mir schon so, hä, wie, also warum? Also ich habe es auch nicht verstanden, weil Frankfurt hat ja ganz stabil gespielt und ja, das, also ja, aber wie gesagt, unterm Strich, wie gesagt, tolle Saison.
Ich weiß auch vielleicht auch ein bisschen die Reihenzusammenstellung zwischendurch waren durch die ganzen Verletzten und das Mutmaßung jetzt einfach mal. War ja zwischenzeitlich schon ein bisschen demoliert, das Ganze.
Total, und ich habe auch den Eindruck gehabt, erstmal die Verletzten-Situation, die Rainford-Verletzung am Anfang war ein Faktor, damit ist das Ganze ja losgegangen. Und was jetzt wichtig war, meiner Meinung nach, war dieser Systemwechsel, den Gary Fleming und Jan Bartha da vorgenommen haben. Irgendwann, wann war das? Mitte Februar oder so, wo es wirklich, da lief wirklich nicht gut. Und dann haben die dieses System ein bisschen umgestellt, ein bisschen defensiver jetzt. Und seitdem kriegt man hinten nicht mehr so viele Gegentore, vorne wird produziert und dann kommen auch wieder die Punkte so.
Mal auf die, ich finde aber ganz stark die ganzen jungen Leute bei uns im Team, den Konstantin Vogt, der richtig, wenn er auf dem Eis war und Eiszeit bekommen, der richtig stark dabei war, und Paul Reiner in der Defensive, der auch richtig performt hat, und wer es richtig gut gemacht hat, auch jetzt aus der zweiten Liga in die erste Liga, ist Daniel Wirth, also aus der ackert und macht, die drei Jungs von den jungen Wilden, Respekt.
Ja,
Ja,
Wirth ist
total.
gefühlt aufgegangen jetzt in der vergangenen oder in der laufenden Saison.
Ja, der hat ja auch schon verlängert, ne? Also das war wirklich sehr, sehr gut.
Ja, richtig.
Ja. Du hast ja früher selber noch in der Eissporthalle gestanden und die Lions bejubelt. Ist ein Teil von dir immer noch Fan oder lässt das der Beruf nicht mehr zu, um die Neutralität zu wahren?
Das habe ich mir schon ganz oft gestellt, die Frage, und ich kann sagen, das ist mittlerweile weg, dieses Fan-Dasein tatsächlich. Das, aber nicht nur aufs Eishockey bezogen, sondern egal welcher Sport, wenn jetzt Deutschland Fußball-Weltmeister wird, ne? Also klar, ich freue mich dann irgendwie, aber es ist jetzt nicht so dieses, als wenn man in der Fankurve steht, so. Es ist einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ging schlagartig weg, als man dann selbst die ersten, also zumindest bei mir war das so, die ersten Profispiele gemacht hat, so. Und dann war man auf einmal ja quasi einfach nur der Sportler, so. Und hat diesen Fanblick irgendwie nicht mehr so richtig drauf. Und ich habe, also das ist nicht mehr so bei mir.
Okay, das heißt, ein Lieblings-Eishockey-Team oder generell Team hast du dann dementsprechend nicht.
Habe ich ernsthaft nicht. Ich freue mich einfach, wenn gutes Eishockey gezeigt wird. Ich freue mich einfach. Ich liebe den Sport, das kann ich sagen. Ich liebe den Sport und ich feiere diese Spiele wie gestern. Und wenn dann auch noch Frankfurt gewinnt und sich für die Saison belohnt damit und es geht super aus, dann ist das natürlich großartig. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, dass es jetzt Team X, Team Y mein Lieblingsteam ist. Das, ja, dazu ist es auch so, was da wahrscheinlich auch mit reinspielt. Die Mannschaften an sich, und das ist ein Kritikpunkt im Eishockey allgemein, die werden ja so oft ausgetauscht, die werden so durcheinander gewürfelt, du kannst dich mit gar keinem Team, na klar ist Frankfurt ein geiler Standort, so, aber die Mannschaft an sich, die wird so oft gewechselt, dass du doch gar keinen Bezug mehr hast zu den Jungs. Ein eigener Frankfurter, gibt es denn in Frankfurt gerade? Glaub nicht,
Nee,
oder?
nee, nee.
Naja, das ist doch traurig. Und so geht es ja in den meisten anderen Vereinen auch.
Ja, das
Schlecht.
stimmt.
Selbst im Nachwuchs werden da schon die Spieler in den Nachwuchs geholt von Gott weiß woher.
Ja, dann kriegt man im Profi da sein, brauchst du Glück, dass du eine Chance kriegst. Und wenn du dich sofort so performst, dann geht es halt wieder weg. Ne? Ja, also das finde ich immer ein bisschen schwierig da tatsächlich.
Letzte Saison hatten wir noch einen Frankfurter im Team, Marius Erk.
Ja, und
Ja.
auch das habe ich nicht verstanden. Warum ist er wieder nach Nauheim? Weiß ich bis heute nicht.
Das wissen nur die Verantwortlichen.
Ja. Schade.
Ja. Was denkst du denn, wo stehen das Frankfurter Eishockey in den nächsten 12 Jahren?
Ist es, Maria und Josef?
Ist natürlich davon abgeleitet, dass wir 12 Jahre weg waren. Deswegen die 12 Jahre voraus, ja.
Schlau.
Ja, naja, so schlau ist das auch wieder nicht.
Ich glaube, naja, ich will doch hoffen. Also Frankfurt hat für mich auf Dauer gesehen auf jeden Fall Meisterpotenzial, dass man da irgendwie nochmal eine Meisterschaft feiern kann. Natürlich ist jetzt im ersten Moment erstmal die in der Liga etablieren angesagt, dann festes Playoff-Team zu werden, Top 6 möglicherweise und sich dann hochzuarbeiten. Aber nochmal, ich finde, das Frankfurter Umfeld ist so geil mit allem, was die Fans da so machen und die Gegebenheiten. Also, ob es da jetzt dann mal die neue Halle gibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass da schon auf jeden Fall Meisterschaftspotenzial früher oder später da sein soll. Aber jetzt mal Gegenfrage zurück. Was denkt ihr denn?
Ja, was wir denken, aber wir hoffen, dass wir natürlich weiterhin uns, wie du gerade sagst, in der Liga weiter etablieren. Wir halt wieder vielleicht, keine Ahnung, irgendwann mal auch über die Champions Hockey League, würde mich persönlich ein bisschen interessieren, da mal reinzustuppern. Das Einzige, was, glaube ich, Frankfurt mal erlebt hat, war der Sprengler Cup, den wir, glaube ich, sogar mal gewonnen haben, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, Meisterschaft, das wollen wir alle gewinnen, ja, reden will keiner darüber. Ja.
Ja gut, aber ich persönlich denke, die Meisterschaft ist noch ein paar Jahre hin.
Ja,
Also,
das
das
wollte ich gerade noch
ist.
sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich meinte, dass es nächstes Jahr Meister wird, aber
Nee, nee, um
auf
Gottes Willen.
12 Jahre gesehen, schätze ich das schon dann irgendwann mal realistisch ein.
Dafür brauchen wir halt auch wieder noch einen guten Hauptsponsor, mit dem man das vielleicht ein bisschen aufziehen kann. Auch einen konstanten Hauptsponsor mit einer gewissen Größe. Ja. Aber du hast schon angesprochen, was wir dazu brauchen, ist trotzdem diese Multifunktionsarena.
Ey, da könnte ich mich immer drüber wegwerfen über das Thema.
Ich
Einmal
finde,
ständig lache.
ne,
Weil.
ich weiß noch, weil wir es von Premiere hatten. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt hier in dem Podcast, wo wir drüber geredet haben. Da stand auch ein Marc Hinterlang am Tisch und hat den Bempeldom präsentiert mit
Ja.
einem scheiß Modell. Und wie lange ist das her? Wie lange gibt es Premiere nicht mehr? Jetzt.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Sowohl das Stadion in Bad Nauheim als auch ein Stadion in Frankfurt, solange ich Eishockey denken kann, stehen diese beiden Stadien irgendwie im Raum. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Leben noch was wird.
Ja, vor allem bauen die uns jetzt nebendran das Hallenbad, ja, da muss das VIP-Zelt weg. Dann flattern die jetzt erstmal 10 Kilometer für die VIPs auf Parkplatz ab, wo es keine Parkplätze mehr gibt. Jetzt reißen uns noch die Straße vorne auf und alle Ritt ist da ein Dreckszirkus noch auf dem Parkplatz. Und wenn du Glück hast oder Pech, wie du es willst, spielt die FSV noch die Kickers, so wie gegen die Kickers wie gestern. Also das kotzt mich an. Und wann ist The Dome präsentiert worden? 2019. Ja.
Vergiss nicht, der Neubau der europäischen Schule, der noch dahin kommen soll.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Soll ja auch noch auf Festplatz drauf. Ja. Und dann spielt er mal Eishockey mit 7.000 Leuten. Dankeschön.
Ja, das stimmt natürlich. Ich finde das auch und das amüsiert mich immer sehr, das Thema. Aber andererseits muss ich auch sagen, nochmal, ich liebe die Stimmung in der Eissporthalle. Wie
Ja.
gestern, das macht dir so schnell keiner nach. Ja? Da kann auch der Dome, keine Ahnung, was da dann passiert, aber stimmungstechnisch muss das erstmal getoppt werden.
Ja, wir lieben die Eissporthalle, ja. Wir lieben sie. Ist genauso wie Mannheim Friedrichspark und in Berlin der Weltbrechpalast. Die wollten da wahrscheinlich auch alle nicht weg, ja. Oder die Bremenstraße, wie es alle heißt, ja. Und wir werden, wenn es soweit. In 10 Jahren, 12, 20, weiß ich nicht, wann die den Bunker bauen wollen. Ja. Und wer weiß, wo er dann steht. Vielleicht schwebt er auch im Himmel über Frankfurt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich jetzt hin wollte. Ich reg mich einfach nur darüber auf.
Aber
Ich habe
ich gehe so weit,
ich
ich
hab fünfmal
sage dir.
geguckt. Sweetie, pass auf, ich habe fünfmal geguckt. Die Seite von The Dome Frankfurt, die gibt's schon gar nicht mehr. Die ist offline.
Ja, geil. Pass auf, ich sage dir aber so viel. Diese verdammte Halle in Bad Nauheim steht vor der Halle in Frankfurt. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
In Frankfurt brauchen wir wahrscheinlich noch zwei Arenen, weil sie alle so dumm planen.
Das ist wirklich. Aber eins muss man sagen, da sind meine Magenta-Kollegen und ich uns ganz einig. Das ist immer lustig, weil einige Magenta-Kollegen, die haben ja, die machen schon ewig, also gefühlt ewig Eishockey, ne, waren aber jetzt eben die letzten 12 Jahre nicht in Frankfurt. So. Und jetzt, wo die Kollegen dorthin kommen, die halt eben noch nicht so lange dabei sind, sind die auch ganz erstaunt über die Stimmung vor Ort und die Art und Weise, wie es gelebt wird. Und darauf will ich hinaus, über das Essensangebot. Es gibt Käsespätzle dieses Jahr im Stadion, das ist ja großartig.
Ja, vom Stadion. Das gibt es aber schon ein paar Jahre jetzt.
Ja, siehst du, guck, habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Auf jeden Fall eine super Idee.
Ja. Aber wie ist denn das jetzt, in so eine, in Anführungszeichen, alte Halle zu kommen mit der, sag ich mal, modernen Technik von Magenta TV? Funktioniert das alles so, sag ich jetzt mal, wie in anderen Stadien? Oder habt ihr da irgendwo Handicaps?
Ich glaube, es funktioniert alles so. Da bin ich aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig im Bild, weil es nicht mein Thema ist. Ich kriege da auch technisch nicht so richtig viel mit. Also, wenn du mich jetzt fragst, ich merke jetzt keinen Unterschied irgendwie zu anderen Stadien.
Gutes Podest haben wir noch hingebaut, wo du drauf sitzt immer.
Ja, das stimmt. Ich habe mich kurz gefragt, warum eigentlich, weil oben in den Boxen hätte es ja auch funktioniert, aber das wird wahrscheinlich irgendeinen technischen Hintergrund haben, warum das so passiert ist. Keine Ahnung.
Mittendrin statt nur dabei.
Ja. Na. Hat natürlich für die Stimmung gut, auf jeden Fall.
Aber was die Eisporthalle angeht, die Gästefans kotzen jedes Mal, wenn sie bei uns sind.
Ja.
Habe ich gestern wieder gehabt. Ich habe jemanden aus Augsburg in Anführungsstrichen gekannt. Wir haben ein bisschen Kontakt, haben uns gestern getroffen. Ist ja, was für Scheiße, diese Drecksäulen. Ich sehe die Mittellinie nicht, ja.
Ja, das stimmt. Ja.
Und dann natürlich die Hitze da oben unterm Dach.
Ja.
Das ist, ja.
Dann haben wir auch eine schöne Akustik in der Eissporthalle. Dann kommt jedes Mal nach dem Spiel auf die Stimmungsfrage, wer war besser, Gästefans oder die Heimfans? Die Heimfans, ja natürlich wir, die Gästefans, ja wir. Ja, jeder hört sich halt nett da drin. Ja,
ja, das ist, hatten wir ja auch schon öfter, das Stahlgerippe am Hallendach, das schluckt halt jegliche Akustik. Du kannst dich gegenseitig gar nicht hören.
Wahnsinn. Schön. Wir warten, ich muss sagen, wir haben uns aber nicht Spaß gegönnt in der Vergangenheit, haben mal die Politik in Frankfurt angeschrieben, per E-Mail und die Cuts Crew, keiner hat zurückgeantwortet natürlich. Wer ist schon der Behind-Bench-Podcast? Ja, aber Spaß haben wir uns erlaubt.
Du meinst im Hinblick auf die neue Halle, oder?
Ja, ja, genau, wegen der Multifunktionsarena.
Ja, das ist seitdem ich Eishockey das erste Mal in Schlittschuh stand, war das Thema dann, ja, das finde ich einfach nur entertaining.
Es ist halt Politik, ja. Jeder hat was dagegen auszusetzen und dann macht man halt lieber gegeneinander als miteinander.
Ja.
Sweeney.
Gut.
Mach weiter.
Dann sind wir soweit eigentlich durch. Es fehlt nur noch der letzte Punkt, der allbekannte, die 10 schnellen Fragen.
Ja.
Ja. Gut, dann legen wir mal los. Bier oder Äpfel?
Bier.
Kochen oder Restaurant?
Kochen.
Auto oder Bahn?
Auto.
Kleidung, sportlich oder Business?
Sportlich.
Teufel oder Löwe?
Eisbär.
Rock oder Rap?
Rock.
Akkordeon oder DJ-Pult?
Akkordeon.
Eishalle oder Musikbühne?
Eishalle.
Dorf oder Stadt?
Oh, Dorf. Das ist leider, da muss ich sagen, Dorf, ja.
Rasenmäher oder Traktor?
Traktor.
Vielen Dank, Dennis Schulz.
Bitte, bitte.
Das war's von uns. Wir bedanken uns und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen. Viel Spaß.